Functional Food, also funktionelle Lebensmittel, bezeichnet Nahrungsmittel, die über ihren reinen Nährwert hinaus einen zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen haben sollen. Es geht also nicht nur um Kalorien, Eiweiße, Fette oder Vitamine, sondern um gezielte Inhaltsstoffe, die die Gesundheit fördern oder bestimmte Körperfunktionen unterstützen. Ob diese Definition wirklich so stimmt oder nicht, sagt uns nicht das Licht, sondern der liebe Alex im Laufe dieser Folge. Und da bin ich schon gespannt wie so ein Flitzebogen.
Ja, Thorsten, hast du absolut recht. Es gibt ja mittlerweile im Supermarkt so viele Produkte. Ob das nun der Joghurt ist, das Müsli, die Margarine. Und da geht es jetzt einmal wirklich darum zu schauen, welches von diesen Produkten ist wirklich sinnvoll? Was ist darin überhaupt enthalten? Oder ist das nur eine reine Marketingstrategie? Also was sind die Vor- und Nachteile von diesen Produkten? Und das müssen wir uns mal unbedingt genauer anschauen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Vielleicht geht ihr nach dieser Podcast-Folge mit einem völlig anderen Gefühl in den Supermarkt. Wir hoffen das zumindest, denn wir nehmen ja heute das Functional Food auseinander, sprichwörtlich. Ich hatte so ganz kurz umrissen, worum es geht, Alex, aber natürlich müssen wir nochmal mit dem Profi-Blick auf diese Definition schauen.
Ja, Thorsten, zuerst einmal gibt es natürlich die klassischen Lebensmittel, die ja eine gewisse Form von Energie bzw. Nährstoffe beinhalten. Functional Food bezeichnet jetzt aber Lebensmittel, die über diese reinen Energie- oder nährstoffversorgenden Elemente hinaus zusätzlich Inhaltsstoffe hat. Ob das jetzt nun die Probiotika sind, Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Omega-3, egal worauf wir gleich alles eingehen werden. Das heißt, die werden damit angereichert und haben halt dadurch einen gezielten zusätzlichen gesundheitsfördernden Effekt. Ob das nun die Prävention von Erkrankungen ist oder Verbesserung spezifischer Gesundheitsparameter, was man auch immer damit gerade erzielen möchte. Was rechtlich aber ganz interessant ist, in Deutschland existiert keine verbindliche Definition davon, was die Abgrenzung zu klassischen konventionellen Lebensmitteln angeht. Also eigentlich, so gesehen, gibt es diese Lebensmittel gar nicht, sondern es ist in dem Sinne ein Modebegriff und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir es gleich mal besprechen, weil erstmal Functional Food keine wirkliche, echte Lebensmittelkategorie ist.
Und wie unterscheidet sich jetzt dieses Functional Food von diesen klassischen Nahrungsergänzungsmitteln, die wir so kennen? Also zum Beispiel von Tabletten oder von Pulvern wie Proteinpulver?
Ja, es gibt ein paar Punkte, an denen man das Ganze differenzieren kann. Also zum ersten natürlich einmal die Darreichungsform. Das heißt, beim Functional Food hast du ja Lebensmittel in der üblichen Form. Du hast den Joghurt, du hast das Brot, wo dann meistens hinten drauf steht pro Portion. Wie auch immer das definiert wurde vom Hersteller, aber du hast erstmal eine gewisse Portion im Vergleich zu den Supplements, den Nahrungsergänzungen, wo du halt Kapseln, Tabletten, Pulver hast, also eine ganz genaue Portionierung über eine gewisse Art von Menge. Dann wird das Ganze natürlich klassisch verbraucht im Alltag, das Functional Food, also wird in den Alltag integriert und halt nicht wie ein Supplement dosiert oder gezielt ergänzt. Und es gibt natürlich rein rechtlich auch nochmal einen kleinen Unterschied, weil das normale Functional Food unterliegt eigentlich nur dem allgemeinen Lebensmittelrecht und für Supplements gibt es halt einfach gewisse rechtliche, spezifische Vorschriften, die kenne ich selber zur Genüge als Hersteller, womit du ganz bescheuert wirst im Kopf, woran du dich alles halten musst. Deshalb erstmal gibt es dafür eigentlich nur so eine inhaltliche Abgrenzung, aber keine wirkliche rechtliche. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt in so einem Zwischenbereich zwischen, ich sag mal in Anführungsstrichen, konventionellen Lebensmitteln. Dann kommt das Functional Food und der nächste Schritt danach wären dann quasi Supplements, um das so ein bisschen einzuordnen vielleicht.
Schauen wir mal auf die Vitamine und Mineralstoffe. Also welche Vorteile haben denn mit Vitaminen und Mineralstoffen angereicherte Lebensmittel? Denn ich frage mich in diesem Zusammenhang auch, gibt es da nicht vielleicht auch Risiken, weil vielleicht gewisse Produkte zu hohe Anreicherungen verzeichnen?
Ja, also zuerst mal sind natürlich Vitamine und Mineralstoffe so die Klassiker, die am meisten zugesetzt werden bei Functional Food. Was man aber auch sagen muss, um euch jetzt komplett zu verwirren, es gibt halt super hoch dosiert und super niedrig dosiert. Ich bin extra vor unserer Folge heute, Thorsten, nochmal durch den Supermarkt gegangen, habe mir das angeschaut und ich habe alles gesehen von, oh mein Gott, da ist ja echt viel drin, bis hin zu, das ist ja fast gar nichts. Und es gibt ja, wir haben ja dafür extra in Deutschland ein Bundesinstitut für Risikobewertung, also die BfR, und die sagt ja an, wie viel ein Lebensmittel enthalten sein darf. Was natürlich problematisch werden könnte, hast du gerade eben schon mal erwähnt, bezüglich Vitamine oder Mineralstoffe, diese ganzen fettlöslichen Vitamine, ne? Also A, D, E, das sind so die, die entscheidend sind. Und wenn ich die natürlich überdosiere, weil ich unglaublich viel davon meinem Körper zuführe, können natürlich solche Sachen entstehen wie Kopfschmerzen, Übelkeit, aber es kann auch schon ein bisschen weitergehen bezüglich Haarausfall, Herzrhythmusstörung. Also da kann auch schon im Körper etwas Negatives passieren, das muss man wirklich sagen. Natürlich ist das, was ganz wichtig ist zu wissen, all diese Lebensmittel, wo das zugesetzt wird, ist selten so, dass die eine unfassbar hohe Menge haben. Aber, und da sollte man sich wirklich Gedanken darüber machen, es gibt ja diese totalen Gesundheitsjunkies und die müssen halt aufpassen, weil die jetzt sagen, hey, ich nehme jetzt noch die tollen neuen zusätzlichen Functional Food Geschichten in meine Ernährung mit rein und schlucke noch Supplements zusätzlich. Und da sollte man dann wirklich aufpassen, dass man dann nicht mal irgendwann in die Überdosierung kommt. Das heißt, da muss man sich dann schon mal ein bisschen genauer das Ganze anschauen. Wer aber nur Functional Food isst, ohne Supplements, ganz ehrlich, so viel kannst du davon meistens gar nicht essen, dass das eine riesengroße Überdosierung wäre. Eher ist dann immer noch eine Unterdosierung, weil viele denken, ich tue mir was super Gesundes, Tolles, Gutes. Dabei ist es dann vielleicht so wenig da drin, dass ich die ganze Packung von Margarine essen müsste, damit es auch einen Sinn hat.
Eifrige Hörer unseres Podcasts, die haben natürlich auch schon viel über die sekundären Pflanzenstoffe erfahren. Denen haben wir die eine oder andere Folge gewidmet. Zumindest ist dieses Thema immer mal wieder aufgeploppt bei uns in den einzelnen Folgen. Da ging es dann um Flavonoide, um Lycopin und Co. Welchen Nutzen für unsere Gesundheit haben denn solche Zusätze? Also tatsächlich, vor allen Dingen, die müssen auch in irgendeiner Form verarbeitet werden, um in diese Lebensmittel integriert zu werden. Also wie viel bleibt davon noch übrig? Also nutzt das wirklich viel oder ist das auch nur so ein bisschen Marketing-Gag, weil man sich denkt, naja gut, wenn ich da draufschreibe plus sekundäre Pflanzenstoffe, wird es eher gekauft?
Ja, also sagen wir es erstmal banal, es wird einen Mehreffekt haben, einen besseren Effekt als das Ganze ohne. Die Frage ist aber, wie viel ist der Mehreffekt? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen muss, gerade bei sekundären Pflanzenstoffen. Und das ist auch ein super spannendes Thema, Thorsten, weil das noch gar nicht so perfekt erforscht wurde bisher. Denn es gibt ganz viele unterschiedliche tolle Studien, wo man gesehen hat, wenn ich ein Vitamin ganz alleine isoliert schlucke oder ich esse den Apfel, dass der Apfel einen viel besseren Effekt hat, obwohl der vielleicht dieselbe Menge an Vitaminen hat wie die eine Kapsel, die ich gegessen habe. Weil man herausgefunden hat, dass viele sekundäre Pflanzenstoffe eine reduzierte Bioverfügbarkeit aufweisen, also schlechter aufgenommen werden vom Körper, wenn sie isoliert zugesetzt werden. Und das ist ganz spannend, denn mittlerweile geht man von einem riesengroßen Synergieeffekt aus, also dass sich die einzelnen Bestandteile vom Apfel mit tausenden von unterschiedlichen Enzymen, Vitaminen und Co. gegenseitig unterstützen und dadurch erst wie so eine Art Multiplikatorwirkung im Körper haben. Und deshalb finde ich auch persönlich, oder lege ich auch selber Wert drauf, bei Supplements sind nämlich mittlerweile schon den Vitaminen extra diese sekundären Pflanzenstoffe zugesetzt, damit man weiß, damit das Ganze wirkt. Deshalb, ja, finde ich die Idee davon gut. Oft sind aber diese isolierten Pflanzenstoffe, ja, nicht immer der Weisheit letzter Schluss, weil man mal leider mittlerweile weiß, ganz alleine isoliert haben die nicht denselben Effekt, wie als wenn ich jetzt das Gemüse oder das Obst essen würde.
Schauen wir auf die Probiotika. Also gerade das Thema Joghurt, das kennt jeder aus dem Supermarkt und ich glaube, da verbinden auch ganz, ganz viele Menschen eben ja gewisse Zusatzstoffe mit. Also ich rede jetzt von diesem probiotischen Joghurt, der ja auch wirklich viel beworben wird. Da sind halt Bakterien enthalten, die eben dem Darm was Gutes tun sollen, sprich die dafür sorgen sollen, dass unsere Darmflora fit bleibt. Aber die müssen den Darm ja auch erstmal an der richtigen Stelle erreichen, um wirken zu können. Wie schätzt du das ein bei diesen Joghurts?
Ja, die enthalten ja diese lebenden Mikroorganismen, also bestimmte Bakterienstämme, wie diese Bifidobakterien, müssen jetzt euch nichts unbedingt sagen, aber die ja diese positive Wirkung auf die Darmflora haben. Und Studien belegen auch schon, dass diese Bakterien diese Passage durch den einmal Magen, aber auch durch die Gallensäure wirklich auch überleben und den Darm auch echt ankommen. Also das, was du gerade eben angesprochen hast, Thorsten, das funktioniert schon mittlerweile ganz gut, weil das ist ja letztendlich die Grundvoraussetzung, damit sie überhaupt ihre Wirkung auch entfalten können. Und man hat auch mittlerweile schon durch klinische Untersuchungen herausgefunden, dass so ein täglicher Verzehr von probiotischem Joghurt wirklich Blähung reduzieren kann, gerade auch dafür sorgt, so Reizdarmsymptome zu lindern. Also es funktioniert schon wirklich sehr, sehr gut. Und man weiß mittlerweile, dass diese Responderrate, also die Leute, die darauf sozusagen antworten, also wo der Körper ein positives Feedback sendet, schon bei über 50% liegt. Also wenn die das ausprobieren im längeren Zeitraum, haben so 50-60% oft eine Verbesserung. Und das Lustige ist, Thorsten, trotz dessen, dass die meisten viel zu wenig von diesen Kulturen enthalten. Denn man weiß mittlerweile, dass ganz viele von diesen probiotischen Joghurt so mehrere hundert Millionen von diesen Bakterienstämmen enthalten. Jetzt sagen viele, boah, das ist ja super cool. Aber es gibt auch welche mit einigen Milliarden. Und wenn man sich das mal vorstellt, das sind jetzt Zahlen, die sind sehr schwer greifbar. Die meisten von diesen Joghurts enthalten aber vielleicht 5-10% von dem, was andere enthalten. Also deshalb lohnt sich das wirklich mal umzudrehen. Lasst euch nicht von sowas irritieren oder super positiv beeinflussen, wenn da drauf steht 100 Millionen Kulturen. Das ist wenig. Also das ist wirklich wenig. Wenn das in Richtung Milliarden geht, dann ist das ein Highlight. Deshalb klingt jetzt erstmal ganz komisch. Lasst euch davon nicht zu sehr ins Boxhorn jagen. Ich finde es cool, wenn ihr das nehmt. Das wird auch garantiert ein bisschen helfen. Die meisten enthalten nur relativ wenig, aber hey, auch das bisschen hilft schon und da ist es auch gar kein Problem bezüglich Überdosierung. Immer rein mit probiotischem Joghurt, habe ich gar kein Problem mit.
Wer über Probiotika spricht, muss natürlich auch über Präbiotika sprechen. Und da stellen wir uns heute im Podcast die Frage, welche Rolle spielen präbiotische Ballaststoffe wie Inulin und ab wann macht es auch Sinn, sie gezielt über dieses Functional Food aufzunehmen? Geht es da nicht vielleicht klassischer besser?
Klassischer besser, ja, geht natürlich theoretisch immer. Das Ding ist, ich bin ein riesengroßer Fan von Inulin. Muss man wirklich sagen, was ist das überhaupt, um vielleicht nochmal kurz zu erklären. Das sind halt unverdauliche, lösliche Fasern, die einfach die Nahrung sind für genau das, was wir vorher besprochen haben. Also es gibt ja Prä- und Probiotika, ist nur ein Buchstabe unterschiedlich, macht aber einen riesengroßen Unterschied, weil diese Präbiotika, diese Ballaststoffe wie Inulin, nämlich genau dafür da sind, dass unsere kleinen Bifidobakterien, die ich gerade erwähnt hatte, oder Lactobacillen, dafür einfach sorgen, dass die Futter kriegen. Und das ist ganz entscheidend. Und wenn ich täglich nur so 2, 3, 4 Gramm von diesem Inulin, ist jetzt ein Beispiel für so eine Art von Ballaststoff, meinem Körper zufüge, kann ich wirklich extrem gut meine nützlichen Darmbakterien signifikant erhöhen. Und das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Das ist ganz, ganz faszinierend, wie gut das wirkt. Ich schmeiße das auch in alle meine Supplements, die ich da so wichtig finde, total gerne mit rein, weil man mittlerweile weiß, wie gut das funktioniert. Gerade was diese kurzkettigen Fettsäuren angeht, und das sind sie einer so meiner absoluten Lieblinge, die nämlich ganz wichtig sind für die Darmgesundheit und die sie extrem gut unterstützen. Was nur wichtig ist, wenn ihr damit anfangen wollt und ihr sagt euch, ey, Inulin, hat der Alex gesagt, ist eine richtig coole Idee, fangt damit bitte langsam an. Denn gerade wenn man so einen leicht empfindlichen Magen hat und zu hohe Mengen können auch wirklich am Anfang eher das Gegenteil auslösen, also können den Magen auch mal wirklich auf links drehen, deshalb so 1-2 Gramm, also wir fangen dann mit Kleinigkeiten an und dann schrittweise steigern, dann ist das wirklich extrem gut. Wenn man dann dazu genügend trinkt, ist das mit so das Beste, was man für sein tolles Mikrobiom machen kann über so einen einfachen Ballaststoff.
Dann schauen wir jetzt mal auf Margarine und auf Shakes, Alex. Die stehen ja ganz oft für cholesterinsenkende Lebensmittel. Und ja, was ist denn da drin in solchen Produkten? Beziehungsweise, was sollen die leisten letztendlich?
Ja, Thorsten, in diesen cholesterinsenkenden Lebensmitteln wie Margarine oder Shakes sind vor allen Dingen Pflanzensterine drin. Sterine würden auch jetzt in der Biochemie Phytosterine heißen. Wenn man sich jetzt das Ganze anhört, Cholesterin, Phytosterin, dann merkt man schon, ah, okay, das hat annähernd dieselbe Endung, das scheint wohl biochemisch annähernd ähnlich zu sein. Und so funktioniert es nämlich auch. Das heißt, diese Pflanzensterine haben halt einfach eine ähnliche Struktur wie das Cholesterin und die konkurrieren quasi im Darm miteinander um die Aufnahme. Bedeutet, die haben einfach so einen kleinen Gegner bekommen, das Cholesterin. Und dadurch wird einfach die Aufnahme von Cholesterin reduziert, weil es einfach im Darm einen zusätzlichen Konkurrenten gibt, der auch andockt, um es mal so einfach auszudrücken. Und dadurch wird dann dieses böse LDL-Cholesterin gesenkt. Und das haben auch schon Studien bewiesen. Wenn man so 2-3 Gramm von diesen Pflanzensterinen aus diesen angereicherten Produkten, ob es nun Margarine oder Joghurt ist, täglich zuführt, über 3 Wochen, ist ungefähr dieser LDL-Cholesterinspiegel um so 15% gesunken. Und ich finde, das ist schon ein toller Wert, nur dadurch, dass man seine Margarine ausgetauscht hat. Die enthalten natürlich oft noch zusätzliche Anteile, ne? Wie zum Beispiel Ballaststoffe, ein paar ungesättigte Fettsäuren. Das ist ja dann meistens nicht nur über diese Phytosterine. Aber es sind dann viele Aspekte, die dafür sorgen, dass ich ein, ich sag mal, ungesundes Lebensmittel ein bisschen besser gemacht habe. Und deshalb habe ich da ehrlich gesagt nicht so super viel dagegen.
Aber gibt es nicht natürlichere oder bessere Wege, sein Cholesterin zu senken, anstatt jetzt auf künstlich gepimpte Produkte zu setzen? Ich ziehe da immer so ein bisschen den Vergleich zu diesen Leitprodukten, die ja auch nicht unbedingt den besten Ruf haben. Früher dachte man, boah, super. Aber naja, vielleicht tue ich denen da ja auch so ein bisschen Unrecht, diesen Functional-Food-Geschichten.
Okay, Thorsten, wie erkläre ich das jetzt am besten einem Mann? Nehmen wir mal das Beispiel Auto. Leitprodukt und Vergleich Functional-Food. Denn Leitprodukt würde jetzt erstmal bedeuten, du hast irgendwas ausgetauscht. Das heißt, du hast eine neue Ausrüstung. Das heißt, ein Feature kam dazu, eins ging weg. aber du weißt nicht so ganz genau, welches Auto bekommst du jetzt. Und Functional Food wäre eigentlich immer noch dasselbe Auto wie vorher. Es gibt nur ein paar zusätzliche Add-ons. Also vielleicht kriegst du noch die Klimaanlage dazu oder die Sitzheizung. Also dein Produkt wird quasi aufgewertet. Und das ist, finde ich, jetzt der Unterschied zwischen Functional Food und Light-Produkten, wo du ja nicht immer weißt, ob da jetzt einer nur Fett gegen Zucker getauscht hat oder sowas. Deshalb ist das so ein bisschen undurchsichtiger, finde ich, ehrlich gesagt. Also ein Light-Produkt ist auf jeden Fall in Anführungsstrichen oft eine, ja, vielleicht auch eine Mogelpackung. Bei Functional Food weißt du auf jeden Fall, du bekommst einen Mehrwert. Die Frage ist halt nur, habe ich auch was von diesem Mehrwert? Das heißt, ist dieses Produkt es wert, dass es die doppelte oder dreifache Menge kostet? Und da muss man halt wirklich sagen, meistens nein. Das ist nun mal einfach so, weil bloß weil da einer ein paar Mini-Omega-3-Fettsäuren reingepackt hat oder ähnliches, ganz ehrlich, da wäre es günstiger gewesen, die normale Margarine zu kaufen und ein gutes Omega-3-Supplement, also nur mal so als Beispiel. Deshalb kann man das nicht so unbedingt eins zu eins sagen. Das Functional Food hat garantiert seine Berechtigung, das wird in Zukunft bestimmt auch noch wesentlich wichtiger werden. Aber durch normale Ernährung, logisch Thorsten, könntest du das auch regeln. Mit genügend ballaststoffreichem Essen, genügend Gemüse, Obst, Vollkornanteil. Kein Mensch auf der Welt muss Functional Food essen. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Jetzt gibt es natürlich auch Getränke mit Superkräften, sag ich schon mal. Wir kennen das ja alle von diesen Energy Drinks seit Jahrzehnten, wo man denkt, ach komm, ich schieße mir jetzt so eine Dose, dann fühle ich mich fitter. Dann halte ich die lange Autofahrt besser durch. Also ich würde mal sagen, so die Energy Drinks, isotonische Sportgetränke oder auch Vitaminwasser, was ja noch recht neu in dieser Familie ist. Das sind so die Topseller, würde ich mal sagen. Aber was gerade das Vitaminwasser angeht, was ja deutlich an Popularität dazu gewonnen hat, ich sehe das auch immer in allen Variationen bei mir im Getränkemarkt, bin ich zumindest sehr skeptisch, weil ich denke mir, ist es da nicht besser, irgendwie eine Zitrone frisch zu pressen und die in mein Wasser zu kippen? Ist es nicht im Endeffekt dasselbe und natürlich wesentlich günstiger als so ein Liter Vitaminwasser für 2,50 Euro?
Ja, Thorsten, definitiv. Das ist jetzt so ein Themenbereich des Functional Foods, wo ich sagen muss, sorry, alles Schwachsinn. Muss man mal wirklich so böse sagen. Denn Energy Drinks, ich glaube, ich brauchen wir nicht drüber sprechen. Was ist da drin? Meistens irgendeine Form von super viel Koffein plus ein paar stimulierende Zusätze wie Taurin oder ähnliches. Und bei übermäßigem Konsum, ja, was passiert da? Herzrhythmusstörung, Bluthochdruck. Also das braucht eigentlich kein Mensch. Ich kann das verstehen, wenn man super müde ist und noch eine Autofahrt vor sich hat und dann mal sowas trinkt, aber das ist ja ein reiner Ausnahmefall. Dann kann ich damit leben. An sich hat das im Alltag nichts verloren. Isotonische Getränke, Thorsten, tut mir leid, braucht auch kein Mensch. Natürlich ist die Idee dahinter, dass das Ganze ja der Mineralstoff und Zusammensetzung im Blut ähnelt und deshalb wäre das total toll für eine schnelle Flüssigkeits- und Mineralstoffaufnahme. Ja, aber sind wir mal ganz ehrlich, jeder, der 30, 45, 60 Minuten Sport macht, braucht das nicht. Bist du nicht der Superleistungssportler, musst du nicht direkt während einer Einheit so etwas trinken, weil sorry, 80% davon ist Zuckerwasser. Und dritter Punkt, Vitaminwasser, das ist einer meiner absoluten Endgegner. Also was der Multivitaminsaft ist oder die Fruchtsäfte, ist dann auf der anderen Seite das Vitaminwasser. Kann ich absolut gar nichts mit anfangen. Wenn du nämlich überlegst, dass du eine Flasche Wasser 0,5 im Discounter für 40, 50 Cent kriegst und das Vitaminwasser kostet 2, 3 Euro, da hat einfach einer nur Wasser genommen, ein paar Vitamine reingeklatscht. Also da wäre ja die normale Flasche Wasser mit einer Vitaminkapsel, die viel, viel mehr enthält, tausendmal günstiger, braucht einfach kein Mensch. Ein gesundes, gutes Mineralwasser einfach trinken. Da sind ja auch schon sehr, sehr viele Mineralstoffe mit drin. Vitaminwasser, ja. Und bestes Beispiel, ich will jetzt ja extra keine Marken nennen, das haben wir uns ja verboten, Thorsten, im Podcast. Wir wollen da niemanden ja irgendwie als Marke weder loben noch böse behandeln. Aber es wurden schon einige verklagt wegen ihres Titels Vitaminwasser und dürfen es nicht mehr rausbringen. Also deshalb nur mal das außen vor.
Okay. Dann schauen wir mal auf die Omega-3-Produkte. Und bei Omega-3 hören jetzt natürlich alle hin, die nicht so gerne oder regelmäßig Fisch essen. Supplements wären ja da zum Beispiel eine gute Ergänzung, hast du letztens erst gesagt, etwa eine Kapsel am Tag. War ja kürzlich erst im Podcast bei uns auch Thema. Also man braucht ja wirklich nur eine kleine Menge. Das könnte natürlich auch suggerieren, super, wenn ich mir jetzt irgendwie Produkte mit Omega-3-Fettsäuren hole oder die damit angereichert sind, zum Beispiel Eier, Milchprodukte oder Margarine, dann bin ich da genauso gut aufgestellt.
Ja, erstmal die Vermutung liegt nahe, oft in der Praxis leider nicht. Die Idee dahinter finde ich erstmal gut, dass dort zusätzliche Omega-3-Fettsäuren zugepackt werden. Was ich aber leider sagen muss, gut, ich war jetzt heute nur in zwei Supermärkten und habe viele Packungen mal umgedreht, ich kann jetzt nicht für ganz Deutschland sprechen. Aber wenn man sich das mal anschaut, es gibt ja zwei entscheidende Omega-3-Fettsäuren. Das sind EPAs und DHAs. Ich will euch jetzt nicht mit zu viel Theorie langweilen, aber das sind die beiden entscheidenden. Wenn ich mir solche Packungen mal umdrehe, ist da ganz oft, und man muss ja von einer Portion ausgehen, Thorsten, ne? Also nicht, was ist in dem ganzen Produkt drin, denn ich esse ja nicht die ganze Schachtel Margarine da auf oder hau mir nicht die ganzen 2 Liter Milch rein oder so, was ich da gerade gekauft habe, ist es super wenig. Denn oft sind das leider nur so 100 Milligramm und man braucht am Tag ca. 500 Milligramm. Also das ist dann so ein Fünftel davon. Deshalb ist das oft ein gutes Add-on, also ein guter kleiner Zusatz. Aber wenn ich nicht genügend Fisch esse im Alltag und jetzt nur meine Margarine austausche, Leute, ganz ehrlich, das ist zu wenig. Das wird nicht reichen für die gesunden EPAs und DHAs, die ich unbedingt brauche. Das ist eine schöne Idee. Würde der Hersteller aber da die ausreichende Menge reinpacken, wäre die Packung wahrscheinlich nochmal wesentlich teurer, muss man sagen. Und das ist leider oft das Problem, was ich mit solchen Lebensmitteln habe, weil es reicht ja, wenn ich da 5 Milligramm reinpacke, um es auf die Verpackung draufschreiben zu dürfen. Weil ich darf draufschreiben, die und die sorgen für das und das. Wie viel davon drin ist, das ist leider nicht wichtig. Das ist noch so ein bisschen problematisch, ob das eine tolle Wirkung hat. Deshalb wäre ich da ein bisschen vorsichtig, deshalb die Packung bitte unbedingt mal umdrehen.
Man hört auch ganz oft, Functional Food sei Prävention und würde uns in unserer schnelllebigen Zeit unterstützen, wo keiner mehr so richtig Lust hat, jeden Tag frisch zu kochen oder geschweige denn über gesundes Essen nachzudenken. Morgens, was können wir heute Mittag mal kochen, was wirklich viel Gutes in sich hat. Wo siehst du denn, Alex, als studierter Ernährungswissenschaftler so das größte Potenzial beim Thema Functional Food in Zukunft?
Ich finde persönlich, dass es einen sehr, sehr großen Mehrwert haben kann, wenn man das Ganze unter personalisierter Ernährung betrachtet. Das heißt, was meine ich damit? Wenn du jetzt überlegst, okay, du bist jetzt vielleicht die Frau in den Wechseljahren, die etwas für ihre Knochengesundheit tun muss und auf Kalzium achten muss und sich dann vielleicht überlegt, ich esse aber relativ wenig Fleisch, hey, ich trinke aber total gern irgendeine Form von Pflanzendrink. Und da wird zusätzlich ein bisschen Kalzium mit reingesetzt. Ja, so what? Dann bitte. Dann mach das gerne. Also ich finde im Einzelfall unter einem gewissen Aspekt der Gesundheit, weil man sagt, hey, auf die und die gewissen Bereiche komme ich selten, ist das, glaube ich, eine schlaue Idee. Oder wenn einer total gern Margarine isst, dann zu sagen, okay, ich tausche jetzt mal gegen was anderes, weil ich habe echt schlechte Cholesterinwerte. Dann finde ich, ist das ein unterstützender, guter Faktor, weil es besser wäre, als es nicht zu tun. Nur, man muss sich ja damit ein bisschen auseinandersetzen. Aber für die Zukunft, glaube ich, kann das ein Punkt sein, weil es relativ leicht ja einem ermöglicht, sich noch auf normale Art und Weise zu ernähren, nicht die komplette Ernährung umzuswitchen. Kann man jetzt so und so sehen, was ist psychologisch der bessere Punkt? Ob ich dasselbe Lebensmittel weiter esse oder lieber was anderes essen sollte, was so die eigene ja Ernährungsgewohnheiten angeht. Aber ich glaube, für die Zukunft ist es ein praktischer Aspekt, wenn ich das normale Lebensmittel quasi aufgepimpt habe unter der Voraussetzung, dass ich mich damit auch genügend auseinandergesetzt habe.
Also ihr seht schon, beim Thema Functional Food gibt es durchaus wirklich gute Produkte und es gibt auch ein paar Sachen, wo man eher so sagen kann, okay, die haken wir mal ab, die braucht kein Mensch. Es bleibt spannend und die wichtigsten Tipps für euch, die hat Alex jetzt nochmal zusammengefasst.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, Tipp Nummer 1 und das ist mir erstmal der wichtigste. Natürlich bin ich erstmal ein Freund von der klassischen, natürlichen Quelle von Lebensmitteln. Das heißt, wenn ich mich super gesund ernähre, genügend Beeren, grünes Blattgemüse, Nüsse, all diese Geschichten in meinem Leben mit drin habe, habe ich auch ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe, bioaktive Verbindungen, diese ganzen Synergieeffekte, dann habe ich schon ganz viel gewonnen ohne Functional Food. Tipp Nummer 2, bitte auf die Dosierung achten. Das heißt, da ist immer natürlich hinten eine empfohlene Verzehrsmenge drauf, aber wie viel ich davon nehme, hängt ja noch von meinen eigenen Ernährungsgewohnheiten ab. Deshalb kann das oft differieren, was ich dann meinem Körper zuführe, weil das ist ja nur eine Empfehlung vom Hersteller, nicht was ihr wirklich verzehrt. Tipp Nummer 3, und der ist mir ganz wichtig, das Ganze in den Alltag zu integrieren. Das heißt, ich kann das sehr gut unkompliziert in den Alltag mit reinpacken, indem ich in mein Müsli vielleicht jetzt mal den probiotischen Joghurt packe oder meine Margarine mit Pflanzensterinen ausprobiere. Es soll nicht die ganze Ernährung dadurch getauscht werden, sondern gezielt quasi als Ergänzung durch Lebensmittel, von denen ich sage, vielleicht habe ich in dem und dem Bereich einen Mangel, den ich durch Functional Food sogar ausgleichen könnte. Tipp Nummer 4. Bitte auf eine Sache achten und die ist mir super wichtig. Omega-3-Fettsäuren. Dreht ihr das Ganze um. Sucht bitte nach DHA und EPA. Ich habe nichts davon, wenn da Leinöl oder andere Varianten drin sind, die der Körper zu 5-6% umwandeln kann, nur in diese wichtigen Omega-3-Fettsäuren. Wenn, dann brauche ich die und wenn ich die nicht habe, muss ich dir meinem Körper leider anders zuführen. Und letzter Tipp, super kurz, Hände weg von Vitaminwasser. Braucht kein Mensch, absoluter Quatsch.
Okay, dann nehme ich mir doch gleich die frische Zitrone, die noch unten in der Küche liegt bei mir und presse die in mein Wasser für heute Abend. Dann habe ich mein eigenes Functional Food gebastelt. Mehr Tipps zum Thema Gesundheit und Ernährung gibt es bei uns auf unserem Instagram-Feed, Podcast Gesund gefragt heißen wir da. Folgt uns da gerne, schreibt uns auch gerne Nachrichten, wenn ihr konkrete Fragen an Alex habt oder vielleicht sogar die ein oder andere Themenidee loswerden möchtet. Denn das merkt ihr auch, also die eingefleischten Hörer bei uns, wir greifen regelmäßig eure Themenvorschläge hier im Podcast Gesund gefragt auf. Bis zur nächsten Folge. Bleibt schön wachsam und achtsam und vor allen Dingen gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.